Als ich Gott gefragt habe, was hast du heute Morgen, für heute Morgen auf dem Herzen, was möchtest du der Gemeinde sagen? Da hat sich Gott ziemlich schnell eingeklinkt in dieses Gebet und mir ist es wie so ein Schmerz durchs Herz gefahren, weil er mir für einen kleinen Augenblick sein Herz gezeigt hat, wie zerbrochen ist es darüber, dass so viele Menschen Jesus nicht kennen. Und die Konsequenz daraus ist klar. Sie gehen täglich, wertvolle, geliebte Geschöpfe Gottes verloren, weil die Ernte sehr groß ist. Aber wie wir wissen, im Erntefeld viel zu wenige da sind, um die Ernte einzubringen. Und sie müssen ohne Gott in die Ewigkeit gehen, weil sie ihm nicht begegnet sind, weil sie seine Botschaft nicht angenommen haben. Und folglich ist das Thema heute Evangelisation. Und zwar so ein bisschen die Basics. Was ist dabei wichtig? Wie können wir Menschen für Jesus gewinnen? Und ich finde das wichtig, über dieses Thema nachzudenken, was hier nicht darum geht, dass wir sie für einen sozialen Verein gewinnen wollen. Oder irgendeinen Club. Oder dass sie dem Christentum oder der Kirche beitreten, sondern es geht, wie ich eben schon gesagt habe, darum, dass sie die Ewigkeit im Himmel verbringen sollen. Dass sie gerettet werden vor der Ewigkeit ohne Gott. Und ich möchte euch im ersten Teil dieser Predigt einen bekannten Evangelisten und Gemeindegründer vorstellen, und untersuchen, was ihn so erfolgreich gemacht hat. Ich fand es faszinierend zu lesen, was der alles auf die Beine stellt, was der alles bewegt. Und im zweiten Teil dieser Predigt geht es ein bisschen darum, uns von diesem Vorbild eine dicke Scheibe abzuschneiden. Dieser Evangelist und Gemeindegründer, von dem ich rede, führt mit intensivem persönlichen Einsatz Menschen zu Jesus und gründet eine große Anzahl von Gemeinden. Er hat die ganze bekannte Welt bereist, hat in jeder Stadt Menschen für Jesus gewonnen und wenn er weiterreist, dann bleibt in dieser Stadt eine lebendige, kraftvolle Gemeinde von Leuten zurück, die für Jesus brennen. Jetzt rätselt ihr vielleicht, von wem ich rede, ob das jetzt Bill Hybels ist oder Billy Graham oder Reinhard Bonnke. Vielleicht weiß einer, von wem ich rede. Ich stelle euch diesen Evangelisten und sein Erfolgsrezept jetzt vor. Es steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 19 bis 23. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, hab ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Also, ihr wisst, weder Reinhard Bonnke noch Billy Graham, Paulus ist der große Evangelist und Missionar und Gemeindegründer, von dem ich hier rede. Und ich schick was voraus. Wenn Paulus hier Dinge schreibt, wie er konkret evangelisiert, dann könnten wir dazu neigen, das zu hören als Druck. Oh je, das müssen wir auch noch machen. Wir sind doch nur so ein paar. Und wie sollen wir das denn schaffen? Und wie sollen wir uns noch mehr anstrengen? Hört das immer unter der Voraussetzung, dass das, diese Zeilen, die ich eben vorgelesen habe, von demjenigen geschrieben wurden, der sagt, der von Gott gesagt bekommen hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hat derjenige geschrieben, der selber für sich sagte, ich habe nicht die Kraft. Das hat derjenige geschrieben, der ganz tief gelernt hat, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und zu arbeiten, weil sonst dieses ganze Werk nicht möglich gewesen wäre. Einfach nur mal als kurzen Gedankenblitz. Er ist durch die ganze bekannte Welt damals gereist. Und in jeder Stadt, in der er war, hat er eine Gemeinde zurückgelassen. Das kann niemand aus eigener Kraft schaffen. Hab das im Hinterkopf, wenn ich in der Predigt Dinge sage, die bei euch vielleicht Stress auslösen könnten, nach dem Motto, oh, das muss ich auch noch. Es geht nicht darum, aus eigener Kraft die Arbeit zu tun, sondern uns vom Heiligen Geist motivieren und leiten zu lassen. Zurück zu Paulus. Paulus bezeichnet sich hier in Vers 19 als jemand, der frei ist von jedermann. Also frei von Menschenfurcht und davon, was andere über ihn denken. Das ist ihm richtig egal. Und so ist er auch frei von der Meinung anderer Leute. Er muss sich nicht anpassen, was er in seinem Leben immer wieder bewiesen hat. Und doch hat er diesen Grundsatz, dass er sich jedermann zum Knecht macht, um möglichst viele zu gewinnen. Er macht das nicht, um sich bei den Leuten anzubiedern und gut anzukommen. Nach dem Motto, toll, der Paulus, das ist ja so ein netter Typ. Und der ist so ähnlich wie ich und so. Das war ihm egal, ob er dafür Lob bekommt. Er möchte möglichst viele gewinnen und hat sich deswegen jedermann zum Knecht gemacht. Was heißt das konkret? Und was können wir davon lernen? Paulus sagt damit nicht, dass er sich an alle Menschen in der Art und Weise anpasst, dass er wieder unfrei wird. Er ist im Gegenteil so frei, dass er sich Menschen ganz zur Verfügung stellen kann. Das ist die totale Freiheit, wenn man sagt, ich habe die Möglichkeit, mich da dir zu widmen, ganz und komplett. Das ist nicht das, was Gott von jedem Einzelnen von uns, die wir unser eigenes Leben haben, in dem Sinne erwartet. Paulus hatte einen Auftrag, Europa zu evangelisieren. Folglich hat er sich dem ganz hingegeben. Unser Anteil daran ist, dass wir von unserer Zeit, die wir zur Verfügung haben als freie Zeit, uns einsetzen, bereit sind, davon zu investieren in Menschen. Gott sagt nicht, schmeiß deinen Job hin, sondern da, wo du bist, tu, was du tun sollst. Da, wo du bist, sei für die Leute da. Und Paulus war nun mal jemand, der als Hauptberuf Missionar hatte. Er hat sein Geld als Zeltmacher verdient, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit den Leuten dann nicht auch über Jesus geredet hat. Er ist so frei, dass er sich den Menschen ganz zur Verfügung stellen kann, um ihnen zu dienen. Und es geht ihm nicht darum, ihnen nach dem Mund zu reden oder alles zu tun, um ihnen zu gefallen. Aber wenn wir Menschen für Jesus erreichen wollen, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, dass wir bereit sind, ihnen zu dienen. Warum ist es so wichtig, um mit Paulus zu reden, zum Knecht zu werden, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen? Ich finde, das liegt auf der Hand. Heutzutage brauchst du dich nur umgucken. Es gibt ganz viele Leute, Parteien, Organisationen, Fitnessstudios, was auch immer, die wollen dich. Natürlich wollen sie auch dein Geld, aber sie wollen auch dich. Sie wollen, dass du da mitgehst, dass du ins Fitnessstudio gehst, dass du in der Partei mitarbeitest, dass du bei BUND mitarbeitest oder beim World Wildlife Fund oder was auch immer. Alle suchen sie Leute, die freiwillig, ehrenamtlich irgendwo mit dabei sind und sie versprechen jede Menge Dinge, jede Menge Worte. Und das ist typisch für unsere Zeit, dass es viel mehr Worte gibt als Taten. Aber was die Menschen interessiert, sind nicht unsere Worte, sondern unsere Taten. Unser Verhalten, das habt ihr sicherlich schon 100-mal gehört, redet deutlicher als unsere Worte. Und wenn wir über Gottes Liebe reden, aber unseren Gegenüber nicht zuhören oder desinteressiert sind an dem, was ihn beschäftigt, wenn du also nur dabei bist, ihn anzupredigen, klar, du willst ihn ja für Jesus gewinnen, so wird er dir nicht glauben, dass dein Gott Liebe ist, weil es bei dir nicht sieht. Wenn du nur daran interessiert bist, ihn für irgendeine Organisation zu gewinnen, das machen die Parteien auch. Die wollen Mitglieder. Das machen die Vereine auch. Die wollen zahlende Mitglieder. Die sind nicht in erster Linie an dir als Menschen interessiert. Und das sollte den Unterschied machen. Jesus ist an dir als Mensch interessiert. Und so ist es etwas, was wir auch leben können durch seinen Heiligen Geist, dass wir an den Menschen, die er uns in den Weg stellt, interessiert sind, zwar ernsthaft interessiert. Und wie genau sieht das aus? Wie können wir den Menschen zum Beispiel hier in Lauenburg dienen? Paulus sagt, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz sind, gewinne. Ich bin an dieser Stelle stutzig geworden. Ich dachte immer, ja, Paulus, der ist doch Jude. Und er war doch auch Pharisäer. Wie kann er den Juden ein Jude werden, wenn er doch schon einer ist? Hab einen Kommentar dazu gewälzt und da stand drin, dass Paulus nicht mehr an sein Judentum in dem Sinne gebunden war, dass er all das halten musste, um errettet zu werden. Denn das ist ja das, was die Tora sagt, wenn du das hältst, dann wirst du selig werden. Und er hatte in Christus eine neue Mitte, aber er konnte nach wie vor nach jüdischen Traditionen und Vorschriften leben, wenn es dazu diente, Menschen für Christus zu gewinnen. Also er hat sie nicht damit hart konfrontiert, dass das, was sie glauben, falsch ist. Und er hat auch nicht das Judentum schlecht gemacht nach dem Motto, das ist nur ein Vorläufer von Christus und Christus ist das Richtige. Er hat stattdessen so gelebt, dass sie ihn akzeptieren konnten. Er hat das Gesetz und seine Vorschriften im Umgang mit ihnen beachtet und so konnten einige seine Erklärung, dass Christus die Vollendung des Judentums ist, Glauben schenken. Wenig genug haben es getan, aber er hat dadurch, dass er den Juden ein Jude wurde, die Basis dafür geschaffen, dass Bekehrung überhaupt möglich war. Paulus hat sich also auf die Leute und ihre Eigenarten total eingelassen. Er ist einer von ihnen geworden, ohne Christus aus dem Blick zu verlieren. Er ist so sehr einer von ihnen geworden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte in Erinnerung habt, dass er den Timotheus, der ja nun jüdischer Abstammung war, aber eben nicht so richtig, hat ihn beschneiden lassen, als es darum ging, im Tempel zu sein. Es wäre nicht nötig gewesen von Christus her. Aber er hat es gemacht, damit die Leute sehen, er achtet ihren Glauben. Und ich frage mich manchmal, wie gehen wir mit Andersgläubigen heutzutage um? Zum Beispiel mit jemand, der in der Esoterik steckt. Da gibt's ja genug von. Braucht man sich nur umgucken. Manchmal siehst du es den Leuten schon mal richtig gehend an, an der Kleidung, an der Art, wie sie sich geben, wie sie reden. Versuchen wir, was ich früher sehr oft gemacht habe, ihnen argumentativ aufzuzeigen, hey, du glaubst das Falsche. Und deine ganzen spirituellen Erfahrungen, die du gemacht hast, die sind alle schlecht. Da steckt der Teufel hinter. Das ist ja sachlich nicht falsch. Wenn man sagt, ein Esoteriker glaubt das Falsche und der Teufel steckt hinter seinen spirituellen Erfahrungen. Aber gewinnst du so irgendjemand aus der Ecke für Jesus? In der Regel nicht. Weil er sich in seinem Suchen nach Gott von dir nicht ernst genommen fühlt. Was hat Paulus gemacht? Können wir uns eine dicke Scheibe von abschneiden? Paulus hat den Leuten zugehört. Er hat die spirituellen Erfahrungen dieser Menschen geschätzt, sie ernst genommen und sie darauf hingewiesen im Laufe der Freundschaft, die er mit ihnen hatte, dass ihre spirituelle Suche ja ganz gut sei, aber in Christus vollendet wird. Das macht sich deutlich bei der Predigt des Paulus in Athen, auf dem Areopag, wo er sagt, Leute, ihr verehrt Gott, unwissentlich verehrt ihr ihn schon. Ihr habt einen Tempel für den unbekannten Gott und er holt sie so weit ab, dass manche Hardcore-Evangelikale, wenn sie nicht wüssten, dass es Paulus ist, sagen würden, meine Güte, so kann man doch nicht evangelisieren. Wo ist denn da die Botschaft vom Kreuz? Wo ist die Botschaft der Auferstehung? Er kommt ihnen so weit entgegen, wie es nur irgend geht, um ihnen zu zeigen, ihr seid mir wichtig, ich nehme euch ernst. Und dann, die Leute, die überzeugt waren von dem, was er gesagt hat und sich das mehr anhörten wollten, denen hat er das ganze Evangelium gepredigt, selbstverständlich. Aber Paulus hat sie abgeholt an der Stelle, wo sie stehen. Und wir sind meiner Meinung nach viel zu schnell damit, andere mit ihren Erfahrungen, mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Wünschen, mit ihrer Art nach Gott zu suchen, nicht stehen zu lassen, sondern sie argumentativ von Jesus überzeugen zu wollen. Ich nenne diese Methode, wir wollen sie meuchlings erbibeln. Hören wir weiter, wie Paulus es macht. Paulus sagt von sich, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Heute Morgen ist mir so jemand begegnet. Das heißt, ich habe ihn nicht persönlich gesehen. Das heißt, ich habe ihn gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. Vermutlich kannte ich ihn sogar. Hinter mir fuhr so ein dicker Harley Davidson. Darauf ein Kerl, so breit wie so ein Wandschrank. Grauer Bart, kerniges, kantiges Gesicht, Sonnenbrille, Bikerhelm, Kutte. Und dann war auf der Kutte ein Abzeichen mit einem Kreuz und da stand drauf Jesus People, Riding for God. Der Typ war ein Rocker, aber ein richtiger Biker. Ich glaube nicht, dass das jemand war, der vorher brav und bieder rumlief und nachdem den Auftrag gekriegt hat, jetzt werden wir Biker, das würden die ihm nicht glauben. Aber der ist von anderen Leuten, von anderen Bikern wahrscheinlich für Jesus erreicht worden, hat gesagt, ich will meine Leute. Ich bin Biker mit ganzem Herzen. Ich liebe diese Szene. Ich bin es aus Überzeugung. Aber ich will diese Leute aus der Szene für Jesus gewinnen. Den Bikern ist er ein Biker geworden. Er hat das mit Überzeugung, denke ich mal, bringen solche Leute das rüber. Ich weiß, dass die gar nicht unerfolgreich sind in der Szene. Ich kenne einige aus der Ecke, und ich weiß, die sind mit harten Leuten konfrontiert. Mit Drogen, mit Alkohol. Und da leben sie ihr Kontrastprogramm unter den Bikern. Ehrlich gesagt, mich beeindruckt das. Wer sind denn die ohne Gesetz? Das sind die Heiden. Denn damals wurde die Welt ja von Juden klar eingeteilt. Juden und Heiden. Wir haben das Gesetz, die haben gar nichts. Und welche Haltung steckt dahinter, dass er ihnen sozusagen ein Mensch ohne Gesetz wird? Er nimmt die Menschen nicht nur so an, wie sie sind, sondern er stellt sich mit ihnen auf eine Stufe. Fügt sich zwar nicht in ihre Lebensweise ein, Denn er sagt ja selber, er ist nicht ohne Gesetz vor Gott. Aber lässt sich auf sie so ein, weil er sie liebt. Es gab für ihn keine Vorurteile oder religiöse Schranken. Wir wissen, dass er Leben mit ihnen teilte, Tischgemeinschaft mit ihnen hatte. Eine Tatsache, die bei jedem aufrechten Pharisäer eine gepflegte Gänsehaut vor Abscheu hervorgerufen hätte. Wir wissen, dass er so weit gegangen ist, in dieser Radikalität, den Heiden ein Heide zu sein, dass er Petrus, als der sich von irgendwelchen jüdischen Christen, die das Gesetz richtig cool fanden, hat beschwatzen lassen. Und dann hat Petrus nämlich gesagt, okay, ich setze mich nicht mehr zu den Heiden, ich esse jetzt nicht mehr mit denen. Da hat er Petrus richtig zur Seite genommen und gesagt, hör mal zu, du lebst ohne Gesetz. Du hast das vorher immer getan. Jetzt kommen irgendwie so ein paar Typen und schwatzen dir was auf und du heuchelst rum. So klar hat er das gelebt. Aber es gibt auch heute solche Beispiele. Ich habe das eben mit dem Biker erzählt. Es gibt noch eine Geschichte, die ich wirklich krass finde. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Wahrscheinlich kennen die meisten ihn wahrscheinlich nicht. Der Name David Pierce wird viel nicht sagen. Er hat eine Band gegründet, die heißt No Longer Music. Das heißt so viel wie keine Musik mehr. Ich weiß, warum die so heißt. Ich habe mal reingehört. Was macht David Pierce, wenn er heute noch aktiv ist? Er tingelt mit dieser Band No Longer Music durch Clubs, wo wir uns wahrscheinlich sträuben würden und wo sich uns die Nackenhaare aufstellen würden, sollten wir da reingehen wollen. Durch Clubs, wo irgendwelche Punks, abgerissene Leute, komische Typen rumlaufen. Durch Clubs, wo sich Rechtsradikale treffen und macht dort Musik. Und lebt den Leuten vor und singt den Leuten vor, wer Jesus ist. Er geht zu diesen Menschen hin und wird einer von denen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die so ein bisschen special sind, wie man heute sagen würde, um ihnen nah zu sein. Und David Pierce hat genau dafür von vielen Christen heftige Anfeindung zu ertragen. Weil er sieht nicht aus, wie ein guter Christ aussieht. Der sieht aus wie so eine linke Zecke. Lange Haare, meistens ein bisschen speckig, alternative Klamotten, sieht ein bisschen abgerissen aus, wie die Punks auch. Und der predigt Jesus. Es heißt nicht, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber es heißt nicht, wenn wir uns darauf einlassen, den Leuten allen alles zu werden, dass wir jeden Kram mitmachen sollen, um Menschen zu gewinnen. Es gibt natürlich klare Grenzen. Alles, was Gottes Gebote überschreitet, ist nicht gerechtfertigt, auch nicht, um Menschen zu gewinnen. Aber innerhalb dieses Rahmens ist ein riesiger Raum für Möglichkeiten, die wir noch lange nicht aufgeschöpft haben. Kennt jemand von euch Floyd McClung? Die meisten oder werden wahrscheinlich wissen, wer Floyd McClung ist. Einer der Gründer von Jugend mit einer Mission, beziehungsweise einer der bekanntesten Mitarbeiter. Floyd McClung hat selber in seiner Biografie geschrieben, er war ein Christ so mit Krawatte und Hemd und ganz ordentlich und kurze Haare und alles, wie man es damals so machte in den 60ern, Ende 60er. Ganz schick, ganz spießig. Und Gott gibt ihm den Auftrag, du sollst unter den Hippies arbeiten. Damals war das so, da gab es diesen berühmten Hash-Trail, nennt sich das. Die Leute sind zu Fuß, mit Autos, wie auch immer, getrampt von Europa über Afghanistan nach Indien, um spirituelle Erfahrung zu machen. Indien war damals hoch angesagt unter den Hippies. Die suchten alle nach Gott. Und sie mussten in der Regel durch Kabul durch. Und er hat sich selbst in Hinsicht auf diese Berufung als ungeeignet bezeichnet. Er passte so recht gar nicht zu den Hippies. Und Gott hat ihm ein Herz für diese Leute gegeben. Was hat er gemacht? Er hat sich gekleidet wie sie, er ließ sich die Haare lang wachsen, er hat das Haus, was sie in Kabul hatten, ausgestattet, so dass sich da jeder Hippie wohlfühlen konnte mit bunten Tüchern und also Kerzen und Räucherwerk und all sowas, um diesen Menschen so nahe zu kommen, wie es irgend ging. Oder Hudson Taylor, der berühmte China-Missionar. Der hat sich richtig Ärger eingehandelt von seinen europäischen Missionarkollegen. Warum? Er hat sich chinesische Kleidung angezogen und ließ sich einen Zopf wachsen. Skandal. Das geht doch gar nicht. Wir wollen ihnen doch Christus predigen. Christus hieß für viele damals auch europäische Lebensart, europäisches Christentum. Denn das war für sie das, was sie rüberbringen wollten. Und er kleidete sich chinesisch. Bei den Chinesen kam das gut an. Es haben sich viele bekehrt durch seinen Dienst. Und er hat Leute erreicht, die von ganzen europäischen Missionaren alle nicht erreicht wurden. Keiner von uns erwartet, dass keiner von uns muss dabei jetzt so extrem vorgehen wie Floyd McClung, Hudson Taylor oder No Longer Music. Wir haben es in der Regel ja auch nicht mit solch extremen Leuten oder anderen Kulturen zu tun, aber ihr versteht vielleicht anhand dieser Beispiele, worum es geht. Menschen zu Christus hinzulieben und ihnen nahe zu sein. Und indem wir uns für sie, für ihr Leben, für ihre Fragen und das, was sie im Herzen bewegt, interessieren, machen wir die Hürde für sie niedriger, Christus kennenzulernen. Warum? Weil sie ihn in uns sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hast du einen Nachbarn, der interessiert sich für etwas, wo du denkst, ach, total öde. Bei mir wäre das Briefmarken sammeln. Ja, das habe ich als Kind mal gemacht und fand das auch ganz toll, aber ich finde es mittlerweile total öde und meine Kinder und Riley haben wieder angefangen, Briefmarken zu sammeln und ich halte mich da schön raus. Ich finde es nach wie vor total öde. Aber wenn ich meinen Nachbarn, der dieses Hobby hat, zu Christus hinlieben will, dann muss ich vielleicht meinem briefmarkenden sammelnden Nachbarn zwar kein Briefmarkensammler werden, aber jemand, der bereit ist, sich dafür zu interessieren. So wie Shimon, der mir begeistert, obwohl mich das Thema nicht reizt, überhaupt nicht, seine Marken zeigt, die er bekommen hat aus der Weimarer Republik, aus der Kaiserzeit. Und der kann sich begeistern für eine 1914er Briefmarke, wo ich denke, na ja, ein Stück Papier. Ganz spannend eigentlich, geschichtlich auch so. Aber ja, also dafür würde ich jetzt mir nicht Stunden nehmen, um das irgendwie zu ertauschen. Aber bin ich bereit, mich für ihn und für das, was ihn interessiert, auch zu interessieren? Und wenn ich bereit bin, mich auf ihn einzulassen, den Nachbarn, meinem Sohn, und ich ihm zuhöre, wie er vom Briefmarkensammeln oder was auch immer schwärmt, schaffe ich eine Basis, dass ich mit ihm über die Dinge reden kann, die mich beschäftigen, die mir wichtig sind, auch im Hinblick auf ihn, nämlich, dass er Jesus kennenlernt. Und wo könnt ihr den Menschen dieser Stadt dienen? Wo könnt ihr sie abholen? Was könnt ihr als Gemeinde tun, den Lauenburgern ein Lauenburger zu werden? Ich meine, ihr seid Lauenburger, aber so tief auf die Nöte und Bedürfnisse der Menschen einzugehen, dass sie sich ernst genommen fühlen. Paulus redet nicht nur von den Menschen ohne Gesetz, er redet auch von den Schwachen. Was könnte damit gemeint sein? Ich bringe nur ein Beispiel raus. Leute, die Jesus mühselig und beladen nennt, sind wir alle auch mal, immer wieder. Aber es gibt Menschen, die mühselig und beladen sind, und das scheint sich durch ihr ganzes Leben durchzuziehen. Und sie haben ein großes Packen auf dem Rücken, an dem sie zu tragen haben. Und insgeheim denken vielleicht manche Christen, naja, was sollen solche Leute dem Reich Gottes denn dienen? Sie blockieren das ja eher, weil sie so viel Zeit kosten, sich um sie zu kümmern. So erschreckend das ist, manchmal denke ich, ertappe ich mich dabei, auch so zu denken, und dann wird mir klar, nein, so kann und so darf und so will ich nicht denken. Wir haben alle sicherlich irgendwelche Geschichten im Ohr, wo Gott Menschen, die man menschlich gesehen als total kaputt bezeichnen würde, berührt hat, sodass sie rausgerufen wurden von Gott und einen großen Dienst getan haben in all ihrer Kaputtheit. Nicky Cruz, sagt euch was? Wisst ihr, dass er vorher ein Bandenchef war? Von einer Bande, die mit Drogen gedealt hat, wo Kriminalität an der Tagesordnung war, so eine richtige Gang. Jemand, von dem man sagen würde, der ist fertig mit dem Leben. Der ist kaputt. Der ist innerlich so kaputt, mit dem kann man doch gar nichts anfangen. Gott hat ihn gebraucht und gebraucht ihn bis heute. Und er gebraucht ihn mächtig dafür. Also lasst uns nicht drüber urteilen. Alle die, die schwach sind vermeintlich, macht euch klar, wir sind selber schwach. Und Gott liebt die Schwachen. Gott liebt diese Menschen. Es sind seine Geschöpfe. Seine Geschöpfe, die er liebt. Und so mancher Schwacher, ich sage Nicky Cruz als Beispiel, hat Dinge für Gott bewegt, die irgendein Manager mit all seiner Kraft niemals auf die Reihe bekommen hätte. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wie kannst du einen Schwachen für Jesus gewinnen? Nimm ihn an und mach dir klar, du bist genauso schwach. Sonst bräuchtest du Jesus gar nicht. Nimm ihn an in seinen Schwächen und überlass Gott, was er mit ihm in seinem Reich anfängt und wie er ihn gebrauchen will. Das ist nicht dein Bier. Sei dir nur eins sicher, er wird ihn gebrauchen. Gott kann jeden gebrauchen, denn er gebraucht ja auch dich. Er gebraucht ja auch mich. Das soll schon was heißen. Und auch hier in dieser Stadt gibt es Leute, die schwach sind. Und wir können ihn ein Schwacher werden, indem wir auf Augenhöhe mit ihm reden. Sie in ihren Nöten ernst nehmen. Sie nicht von oben herab behandeln nach dem Motto, ich bin ja so stark. Ach, ich verstehe dich ja, du armes Hascherl. Ich bin da schon längst durch, aber ich weiß ja, wie es dir geht. Indem wir mit ihnen auf Augenhöhe reden. Und wir können viel tun, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Ganz viel. Wir haben unser Potenzial und unsere Möglichkeiten, den Juden ein Jude und den Heiden ein Heide zu werden, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sich tief auf sie einzulassen. Das haben wir lange nicht ausgeschöpft. Und jetzt nochmal die Erinnerung, wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun. Wer mir in den letzten Jahren aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass sich ein Thema bei mir wie ein roter Faden immer wieder durchzieht. Christus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Wir können diese Kraft in Anspruch nehmen. Wir können den Heiligen Geist in Anspruch nehmen und sagen, mach du das in uns. Ich sehe, was du willst. Wir sollen den Leuten alles werden, um ihnen zu begegnen. Mach du das in mir. Ich kann das gar nicht. Wie soll das gehen? Aber du kannst das. Du lebst in mir. Mach das in mir möglich. Jetzt haben wir einige Anstöße gehört, wie man sowas im Alltag leben kann. Hoffe ich zumindest. Und jetzt fragen wir uns, warum macht Paulus das alles? Warum versucht er auf alle erdenkliche Weise Menschen zu gewinnen? Er sagt, er tut es um das Evangelium willen, auf das ich, sagt er, seiner teilhaftig werde. Also um Christus zu gewinnen. Paulus sagt doch immer, wir sind durch Gnade gerettet. Haben wir denn nicht längst Anteil am Evangelium? Sind wir nicht längst, haben wir ihn nicht längst gewonnen? In dem Sinne, dass wir errettet wurden, schon. Und unsere Errettung ist eine echte Rettung. Und sie bleibt eine echte Rettung. Wir sind erlöst und gleichzeitig gerettet. Aber wir haben auch den Auftrag, ebenfalls andere zu retten. Ihr kennt das. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das klingt nach Stress. Deswegen sagt er auch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir müssen das nicht machen. Aber versetz dich mal in die Situation, du bist gerettet, wie ein Schiffbrüchiger. Aus dem Sturm, aus dem Wasser gezogen. Du hast den Strand erreicht, weil jemand da war, in die Wellen reingegangen ist, dich an der Hüfte gepackt hat und dich rausgezogen hat. Das ist unsere Situation. Jeder von uns ist aus diesem Meer gerettet worden. Und wenn du deine Kameraden, die mit auf dem Schiff waren, liebst, dann wirst du nicht danach einen Strandspaziergang unternehmen. Wenn deine Freunde, Arbeitskollegen, Verwandte, Enkel noch im Wasser sind und zu ertrinken drohen, du wirst reinspringen und dem Retter, der dich rausgezogen hat, helfen wollen, die Leute aus dem Wasser zu ziehen. Und um es klar zu sagen, unsere Freunde und die ganze Welt, die ist da noch im Wasser und droht zu ertrinken. Und unser Auftrag, den wir haben, diesen, wo ich eben zitiert habe, geht hin in alle Welt. Alle Welt fängt hier an. Das ist der dringendste Auftrag, den die Weltgeschichte kennt. Und der wichtigste Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und damit wir ihn ausführen können, hat er dafür gesorgt, dass der Heilige Geist in unsere Wohnung nimmt. Die Kraft, die Paulus, so sagt er, die Christus von den Toten auferweckt hat, sagt Paulus, die lebt in uns. Nur mal ganz kurz, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Welche Kraft lebt in uns? Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Warum? Damit wir das wirklich schaffen können. Man könnte jetzt sagen, ach Stefan, deine Predigt ist richtig und gut, aber das ist jetzt nur so ein Appell. Wie sollen wir das denn machen? Wie soll denn das gehen? Ich merke diese Dringlichkeit gar nicht. Ich weiß zwar darüber, dass da draußen eine ganze Welt verloren geht. Ich höre das heute von dir wieder. Das kommt bei mir hier oben an, aber da nicht. In meinem Herzen, da findet das keinen Widerklang. Und so höre ich nur einen Appell. Ihr müsst euch mehr anstrengen, ihr müsst evangelisieren. Stefan, wie soll das gehen? Das kann ich nicht. Ich kann mich auch nicht so tief auf die Leute einlassen, weil ich schnell genervt bin und das Gefühl habe, die reden mir eine Pizza ans Ohr. Das will ich nicht. Wie soll das gehen? Der Heilige Geist möchte das heute in jedem von euch, auch in mir, machen. Lass dich von ihm berühren, denn er hat Liebe für die Verlorenen. Und ihr wisst, was der Auftrag des Heiligen Geistes ist. Die Leute von Sünde zu überführen und zur Buße zu bringen. Es ist nicht dein Auftrag, aber es ist sein Auftrag. Aber bitte ihn doch mal, dass er dir das Herz Gottes zeigt, das zerbrochen ist für die Verlorenen. Gott weint über die, die verloren gehen. Bitte ihn, dass er dir Retterliebe gibt. Wenn du keine hast, wenn du das Gefühl hast, ist ja alles richtig, was du sagst, aber da findet es keinen Widerklang. Du hast keine Ausrede. Aber du hast die Möglichkeit, dich von Gott berühren zu lassen, von der Retterliebe Gottes, indem du sagst, Heiliger Geist, mach das in mir. Du lebst in mir, Jesus, mit deiner Liebe für die Verlorenen. Mach das in mir. Das kann sich dahingehend äußern, dass du plötzlich zu einem feurigen Evangelisten oder Evangelistin wirst, die jeden anquatscht. Wir hatten so jemanden in meiner alten Gemeinde, der war mit Leuten, die er überhaupt nicht kannte, innerhalb von 30 Sekunden bei Jesus, ohne dass es aufgesetzt war. Das ist Begabung, das ist evangelistische Gabe. Und das kann sein, dass Gott dich zu so jemand macht, weil die Retterliebe Gottes dich dazu bewegt. Es kann aber auch dazu führen, dass du ein Beter oder eine Beterin wirst. weil du siehst, wie sehr es das Gebet braucht, dass Verlorene errettet werden, dass Menschen, die rausgehen, um sie zu erreichen, unterstützt werden im Gebet. Es sollte nur nicht zu einer Sache führen, nämlich dass gar nichts passiert. Aber wenn wir den Heiligen Geist ernsthaft bitten, wir möchten das wie Paulus leben, den Leuten alles werden, was sie brauchen, um sie abzuholen. Wir brauchen deine Retterliebe. Offenbar uns Gottes Herz, das wird er tun. Und er wird auch alles tun, um uns durch uns zu reden, wenn wir uns auf diesen Auftrag einlassen. Ich fasse es kurz zusammen. Wir haben einen dringenden Auftrag von Gott. Wir brauchen die Bereitschaft, anderen Menschen zu dienen, indem wir uns ganz tief auf sie einlassen und in dem Sinne fast einer von ihnen werden. Es kann bedeuten, dass wir uns auf Dinge einlassen müssen, die wir nicht besonders mögen, unbequem oder langweilig finden. Aber wenn wir so handeln, wie Paulus handelte, und wenn wir seine Herzenshaltung und die Liebe zu den Verlorenen haben, dann werden wir sehen, wie sich Menschen bekehren und wie wir dahin kommen. Das habe ich eben gesagt. Wir müssen uns nicht anstrengen, aber wir dürfen uns und können uns vom Heiligen Geist dahingehend verändern lassen. Und sagen, Herr, ich bin bereit. Verändere du mich da, wo es fehlt, wo ich keine Retterliebe habe, sondern nur vom Verstand her Bescheid weiß, dass das eigentlich tun müsste, sich eigentlich rausgehen müsste, sich eigentlich Menschen hinlieben müsste zu dir. Das schenk sie mir. Ich kann das nicht. Wenn ihr das ehrlich zu Gott sagt, glaubt ihr, er wird nur eine Sekunde zögern? Er wird sofort anfangen, das in euer Herz zu geben. Und ich wünsche mir, dass dieser Gemeinde eine Explosion der Kreativität freigesetzt wird, wie hier Menschen erreicht werden können. Dass es uns leicht fällt, allen alles zu werden, um von allen einige zu gewinnen. Ich bete, dass Gott Veränderung schenkt, da wo wir hart geworden sind gegenüber den Menschen und den Nöten der Menschen, und dass wir uns vom Heiligen Geist verändern lassen und uns seine Retterliebe schenken lassen. Jesus sagt, die Felder sind reif zur Ernte. Und dann können wir beten, dass wir viele durch den Heiligen Geist, der uns bewegt, erreichen und in der Kraft des Heiligen Geistes mit daran arbeiten, die Ernte einzuholen. Amen.